zu unserem Gottesdienst hier in der Freien Evangelischen Christusgemeinde. Wir feiern heute das Abendmahl. Ja, und wir wurden schon empfangen. Hier ist mein Herz. Welch eine starke Aussage. Welch eine starke Aussage. Jesus das Herz zu geben. Und dort wirklich also auch zu bereit sein. Das passt sehr schön zum Abendmahl. Am letzten Sonntag hatte Benjamin uns einen Vers aus der Bibel vorgelesen, Matthäus Kapitel 5, den Vers 6 aus den Seligpreisungen. Das war so ein Impuls, den er vom Herrn hatte und uns mitgeteilt hat. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Ich denke mal, dass alle von euch, bevor sie sich heute Morgen aufgemacht haben und in die Gemeinde gekommen sind, noch gefrühstückt haben. Ihr seht alle so zufrieden aus, deshalb gehe ich mal davon aus. Wenn einer vielleicht darauf verzichtet hat, gut, dann freut er sich auf das Mittagessen. Aber gerade in letzter Zeit hat man wieder sehr viele Berichte gehört. Die Befreiung des KZs, KZ-Gedenktag, Auschwitz ist ein paar Tage her und es wurde berichtet, es gab dort Berichte von Überlebenden. Und was war das Schlimme? Die Misshandlung, Kälte, aber auch der Hunger. Und sie sagen, ihr wisst gar nicht, was Hunger bedeutet. Wir haben vielleicht einen gesteigerten Appetit. Das nennen wir dann schon Hunger. Aber wenn ein Mensch hungert, wenn er an nichts anderes mehr denken kann, als nur ein Essen. Das ist Hunger. Und hier steht, glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Sie sollen gesättigt werden. Ich hoffe, und das ist mein Gebet, dass ihr heute Morgen mit einem geistlichen Hunger gekommen seid. Es gibt einen körperlichen Hunger und wie gesagt, es ist schlimm, wenn man darunter leidet. Aber geistlicher Hunger, wir sehen das um uns herum, wie es herrscht. Wir haben alles materiell. Sind wir gut in Deutschland, Mitteleuropa aufgestellt? Aber wir sehen den geistlichen Hunger der Menschen. Und jetzt sagt Jesus, selig sind die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen gesättigt werden. Geschwister, der Tisch ist gedeckt. Wir sind heute wieder eingeladen, unseren geistlichen Hunger zu stillen, weil Christus uns begegnen will im Brot und im Wein. Wir feiern das jetzt nicht mit Wein, sondern mit Saft. Ich muss mich also verbessern. Aber wenn ich Wein, dann wisst ihr, also es ist Saft hier. Wir sind eingeladen, satt zu werden. Und die Frage ist immer die, wer ist denn eingeladen? Wer darf zu diesem wunderbaren Tisch der Gnade kommen? Da komme ich auf die Predigt vom letzten Sonntag zurück, wo Jonathan mit uns das Thema Buße behandelt hat. Es lag ihm so auf dem Herzen, uns doch einmal in dieses Thema mitzunehmen, Dieses Thema, diese Predigt kann man also im Internet hören. Das ist gut, ne? Sie wird reingestellt und dann kann man da noch das nachhören, was er uns in seiner, ich möchte mal wirklich sagen, lebendigen und praktischen und auch persönlichen Predigt, ne, wie er das so schön ausgedrückt hat, ne, gesagt hat, was Buße bedeutet. Buße heißt umkehren. Ich erkenne, ich bin auf einem verkehrten Weg. Dieser Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, der führt mich nicht nur zum Ziel, sondern der führt mich ins Verderben. Es gibt nur zwei Wege, Himmel oder Hölle. Und du musst dich entscheiden. Und dazwischen gibt es nichts. Wenn ich erkenne, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe, dann ist die Einladung da, umzukehren und zu Gott zurückzukehren, Buße zu tun. Ich habe mir da so weiter Gedanken gemacht, weil ich glaube, mit einer Predigt ist das alles noch nicht so getan und es ist ja auch jetzt zum Abendmahl nur eine Andacht. Aber mir ist noch ein persönlicher Aspekt sehr wichtig geworden. Und dieser persönliche Aspekt, den finden wir sehr deutlich ausgedrückt im Alten Testament. Das Volk Israel, das kennt ihr ja alle. Gott hat Abraham erwählt, er sagt, ich will dich zum großen Volk machen. Und dann fing das Volk an zu wachsen, wurde immer größer. Und sie kannten Gott. Warum? Weil Gott in der Geschichte dieses Volkes eingegriffen hat. Er hat sie befreit aus Ägypten. Er hat ihnen ein Land geschenkt, das Land Kanaan, was heute eben Israel ist. Er hat ihnen gute Gesetze gegeben, sagt, wenn ihr euch daran haltet, ihr werdet das glücklichste Volk sein. Alle werden euch beneiden. Und dann ist es ja so, dann haben sie das ja natürlich auch getan. Ne? So wie wir. So wie man den Kindern sagt, tu es nicht, fass nicht die Herdplatte an, mach dies, mach das. Und ja, Freunde, so sind wir. Auch das Volk Israel. Sie rannten anderen Göttern nach. Das war alles schön und gut mit Gott. Gesegnet werden, das haben sie mitgenommen. Aber dann, ja, dann haben sie, ne, einen Blick auf die anderen Götter geworfen und sagten, ist auch nicht schlecht. Musste ja mal so ein bisschen, ne, kulturelle Verbindungen pflegen. So ein bisschen, ne, man kann ja nicht nur so eingeengt sein. Was passierte? Irgendwann saßen sie mit ihrem Talent da, denn sie merkten, dass die Götter der Heiden, die sie anbeteten, dass diese Völker sie dann unterdrückten. Und in ihrer Not und in ihrem Elend fingen sie an, zu Gott zu rufen. Und ich lese euch da einen kurzen Text aus 1. Samuel Kapitel 7 vor. In dieser Zeit litten die Israeliten große Not und schrien zu Gott um Hilfe. Da sagte Samuel zum Volk, wenn ihr euch wirklich von ganzem Herzen wieder dem Herrn zuwenden wollt, dann werft erst einmal die anderen Götter und Göttinnen weg. Richtet euer ganzes Herz nach dem Herrn aus, gehorcht ihm allein, so wird er euch von der Herrschaft der Philister, der Feinde, befreien. Da warfen die Israeliten ihre Götterfiguren von Baal und Aschera weg und verehrten nur noch den Herrn allein. Danach rief Samuel alle Israeliten nach Mizpa zu einer Volksversammlung zusammen und kündigte an: Dort will ich für euch zum Herrn um Hilfe beten. Da kamen sie alle in Mizpa zusammen. Als Zeichen ihrer Reue schöpften sie Wasser aus dem Brunnen und schütteten es vor dem Herrn aus. Und fasteten sie den ganzen Tag und bekannten: Wir haben mit unserem Götzendienst gegen den Herrn gesündigt. Dort in Mizpa stand Samuel den Israeliten als Richter vor. Ich finde es bemerkenswert, das Verhalten der Israeliten. In dieser tiefen Not, in der sie waren, erkannten sie, dass sie Gott verlassen hatten, und sie fingen an, und das ist etwas Bemerkenswertes, nach Gott zu rufen und zu schreien. Die Israeliten, das sind keine Deutschen, so wie ihr jetzt. Schön, brav und ruhig sitzt ihr da. Ich bin einmal in Israel gewesen als Jugendlicher, habe dort im Kibbutz gearbeitet, 4 Wochen mit so einer christlichen Jugendgruppe. Wir haben also an deren Leben teilgenommen. Und wenn man das mal erlebt hat, wie 2 Israeliten sich also so mal miteinander gezofft haben, oh, 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 da dachte man, gleich geht die Welt unter. Deshalb versteht man das, was da also jetzt so abläuft. Aber wisst ihr was? Hinterher haben sie eine Tasse Tee zusammen getrunken und die Welt war in Ordnung. Da merkte man, man lässt seine Gefühle raus. Und das finde ich bemerkenswert. Sie hatten erkannt. Wir selbst sind schuld an unserer Not und an unserem Elend, weil wir die Quelle unseres Lebens Gott verlassen haben. Und sind bereitwillig anderen Göttern nachgerannt. Und das Elend, in dem wir jetzt sitzen, das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Und dann wussten sie das eine aus der Geschichte heraus. Wir haben es mit einem guten Gott zu tun. Und sie fingen dort an, Gott zu suchen von ganzem Herzen. Was haben wir heute gerade gesungen? Hier ist mein Herz. Also ich habe denen nicht gesagt, worüber ich heute Morgen predigen werde. Oder wusstet ihr das? Nee. Deshalb fand ich das so toll, als Bestätigung. Sie haben wirklich Gott ihre Herzen dargebracht. Liebe Freunde, liebe Geschwister. Sie standen dort vor ihm und haben gesagt, Gott, so kann es nicht weitergehen. Von ganzem Herzen Gott gesucht, nach ihm geschrien, weil sie wussten, ohne Gott sind wir verloren. Es gibt eine andere Geschichte im Alten Testament, die das noch einmal so ein bisschen illustriert und ausdrückt. Das ist die Geschichte von Jakob. Ich denke mal, sie wird bekannt sein, Jakob und Esau, diese beiden ungleichen Brüder. Dieser Jakob, der so ein Softie war, aber es faustdick hinter den Ohren hatte, weil er nämlich seinem älteren Bruder den Segen geklaut hat. Was für eine tolle Familie, würde man heute so sagen. Eine gesegnete Familie. Geklaut. Und er war so sauer darüber, der Esau, dass er sagte, und wenn ich den in die Finger kriege, was mache ich mit denen? Ja, wie die so sind, kalt. Jakob musste flüchten nach Haran. Und auch da hat er so seine Talente spielen lassen. Er kam als armer Schlucker an und nachher haut er von seinem Schwiegervater ab und hat ihm seine Herden abgenommen. So. Über den hat Gott seine Hand gehalten. Den hat er beschützt. Aber dann kam diese Situation, ich skizziere das nur ganz kurz, wo er die Nachricht bekam: Lieber Jakob, dein Bruder Esau, kommt dir mit einem Empfangskomitee entgegen. Und dieses Empfangskomitee besteht aus 400 hochgerüsteten Soldaten. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Flattern gekriegt hat? Der wusste, jetzt geht es ums Ganze. Und in dieser Nacht, als er seine ganze Familie, so steht es dort, über den Jordan gebracht hatte, blieb er alleine zurück und er sagte, aus dieser Situation heraus kann mir nur noch einer helfen. Und das ist Gott. Und er hat Gottes Angesicht gesucht und es steht dort und es kam ein Mann, ein Bote, ein Engel, der mit ihm rang. Das war der Charakter von Jakob. Er rang bis zur Morgenröte. Er ließ sich nicht unterkriegen. Irgendwo muss es doch noch einen Weg geben, wo ich es packe und schaffe. Und als es Morgen war, wollte dieser Mann gehen und sagt, lass mich gehen, der Morgen bricht an. Und Jakob sagte, nein. Ich lasse dich nicht. Er klammerte sich also wirklich an ihm fest. Er vergrub sich so in seinen Kleidern. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann stellte dieser Bote eine bemerkenswerte Frage. Er fragte, wie heißt du? Und er sagte, Jakob. Und man muss wissen, dass dieser Name Jakob eine Bedeutung hat, wie alle Namen in der Bibel. Er heißt Betrüger. Möchtet ihr so heißen? Also, ne? Das würde sich keiner antun. Betrüger. In seiner großen Not und Verzweiflung, da sagte er Gott, im Angesicht Gottes, wie er wirklich ist. Ich bin ein Betrüger. Alles, was ich bisher mir erworben habe, durch meine Schlauheit, meine Intelligenz, ich habe es anderen weggenommen. Und nun stehe ich als Betrüger mit leeren Händen vor dir. Dann würden wir heute sagen, der braucht eine Rehabilitation, ne? Das ist ja mal anders. Wie sieht die göttliche Antwort aus? Sie sah so aus, dass er sagte, du sollst nicht mehr Jakob heißen. Dieser Bote, so steht es da drin, rührte seine Lenden an und diese Lenden waren verrenkt, ausgekugelt. Er hatte also seit diesem Zeitpunkt eine Behinderung. Er konnte nicht mehr als stolzer Mann gehen und schreien und sagen, so, jetzt kommt hier der Jakob, Platz da, jetzt komme ich. Sondern er ging gebeugt. Und zudem sagte Gott, nicht mehr Jakob ist dein Name, sondern welch einen wunderbaren Namen hat er empfangen. Israel. Israel ist dein Name. Israel heißt Gottesstreiter, denn du hast mit Gott gekämpft. Israel, Streiter Gottes, mit Gott und Streiter für Gott. Das war die Berufung dieses Volkes, für Gott da zu sein, zu kämpfen. Geschwister, wir dürfen kommen, wie wir sind. Wir dürfen kommen, wie wir sind heute Morgen. Jeder Einzelne. Also auch wenn du jetzt kein Jakob bist und zockst, was weiß ich, ne, wo man das also heute alles macht, so Börse etc. Und jeder kennt sein Herz ganz genau. Und es gibt Hilfe. Es gibt Hilfe. Und wir sehen das, jetzt mache ich mal einen großen Schritt ins Neue Testament. Johannes der Täufer rief die Menschen auf, tut Buße, kehrt um. Und die erste Predigt, die Jesus hier zu seinem Volk Israel, tut Buße, kehrt um. Und dann war der große und wunderbare Tag Pfingsten da, wo Petrus in Jerusalem auftrat und zu den Menschen, die dort versammelt waren, eine Predigt hielt, als der Heilige Geist auf sie gefallen war. Und ich möchte nur noch Apostelgeschichte 2, die letzten Verse lesen. Das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott Jesus sowohl zum Herrn als auch zum Messias gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern geht die Verheißung und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab, ermahnte sie und sagte: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag 3000 Seelen hinzugetan. Auch hier wieder, als sie das Wort hörten, als sie getroffen waren, als sie erkannten, welch eine Distanz da war, herausgerissen aus ihrem religiösen Einerlei und Allerlei, da sagten sie: Wir sind ja auf dem verkehrten Weg. Und da sagten sie: Was sollen wir tun, Brüder? Was sollen wir tun, Petrus? Die Antwort ist so einfach: Kommt in die offenen Arme Jesus. So wie du bist, darfst du heute kommen. Mit deiner Bedrückung, mit deinen Sorgen, mit deinen Nöten, du darfst es abladen. Du darfst abladen. Wir werden gleich noch eine Zeit der Stille, wo wir also zur Ruhe kommen und wirklich jeder noch mal so die Möglichkeit hat. Weil der Tisch gedeckt ist. Weil dieser Tisch gedeckt ist und weil selig sind die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ich habe meine Frage heute Morgen an euch. Ist hier irgendwo jemand, ein Gerechter, den ich gucke mich mal um, sind hier Gerechte unter uns? Nee. Lob und Dank. Aber seit Martin Luther wissen wir wieder das eine. Ich bin nicht gerecht, aber ich bin gerecht gemacht durch das Blut Jesu Christi. Amen. Ja, kann ruhig lauter werden. Wir üben noch dran. Wir brauchen ja nicht gleich wie die Israelis, also, ne? Ich bin gerecht gemacht. So darf ich kommen. In der letzten Woche habe ich mich mit unserer Schwester Irma unterhalten. Wir mussten da was klären. Und dann haben wir uns noch so unterhalten, wie es ihr gerade im letzten Jahr ging. Sie war etliche Zeit ja nicht in der Gemeinde, weil sie wirklich krank war. Ja, und dann nochmal hat Irma mir erzählt, was der Herr dann getan hat. Irma, du kannst das viel besser wie ich, was Gott dort. Komm noch mal bitte nach vorne. So, und sag uns das doch noch mal. Ne? Wo ist es? Ach, da. Na, komm doch hierher. Ist eingeschaltet. Gut.
Guten Morgen. Es geht auch um Kampf. Kann man sagen, nicht wie der Jakob gekämpft hat, aber irgendwo ist es auch jeder Tag ein Kampf bei uns. Wir sind im Krieg.
Ja.
Und das ist das, wenn man älter ist, dann hat man auch Arthrose, Osteoporose und alles Mögliche. Und dann steht man früh auf und kommt nicht mehr auf die Beine. Das ist das Schlimmste, was man als Frau, mein Mann kann nicht kochen, kann nichts machen. Ich muss die Treppe runter einkaufen oder was, aber wenn ich nicht mehr im Gang bin, dann fällt alles weg. Und das komme ich mal zurück, auf 3 Jahre zurück. Das war 2020. Da hat sich angefangen mit der ganzen Corona. Da durfte man nicht in die Gemeinde kommen. Dann hat man Maske angehabt oder durfte man nicht den Abstand halten. Singen durfte man nicht, beten hier durfte man auch nicht. Dann fühlt man sich wirklich wie abgestempelt, so weg. Da hat man keine Lust, zu Hause hat man die Schmerzen, zum Gott kommen, mal beten, mal die Seele freimachen, geht gar nicht. Das war alles gesperrt, habe ich gedacht. Ich fühle mich, und dann, wenn man noch geht, mit Stühle in dem Zimmer, stellt man aus, dass von einem Stuhl zum anderen ist der ganze Körper richtig verspannt. Also fühlt man sich wie im Eisklumper so drin. Und dann 2021 war mal von der Gemeinde ein Online, wer der Abendmahl einnehmen möchte, kann sich bestellen nach Hause. Sag ich, das war das, was ich brauche. Dann rufe ich an, jetzt kommen 2 Brüder, Sven und Armin, mit ganzem Pack und sagen, so, jetzt bete mal, nehmen Abendmahl. Und dann war ich, ob das Eis geschmolzen ist bei mir.
Halleluja.
Das Gefühl, frei sein.
Amen.
Und das war so ein Gefühl. Und ich habe angefangen zu singen, Kraft, wunderbare Kraft in dem Herrn. Denn sein Blut hat mich frei gemacht. Dann ist noch... Preis den Herrn, weil er gibt uns die Kraft durch sein Blut. Und das hat mich so gestärkt, und von der Zeit habe ich angefangen, die Treppe selber runtergehen, und die Muskeln waren so schwach schon. Und ich bin heute, kann ich mit beiden Beinen tanzen.
Hurra.
Und ich bin alles weg.
Hurra.
In Jesu Namen.
Also Geschwister, wir hatten das Elend wirklich gesehen. Wie immer sagt er, wie sie da durch die Wohnung, ne, ging, von einem Stuhl zum nächsten. Und dann haben wir das Abendmahl gefeiert. Ja. Und wir haben dann die Rückmeldung gekriegt. Und ihr seht es, ne, preist dem Herrn. Als Ermutigung. Wenn wir so kommen, Gott will heilen. Auch heute Morgen werden wir ja wieder im Lobpreis das Segnungsgebet anbieten. Also auch dort seid ihr eingeladen. Wer Segnungsgebet möchte, wir werden hier wieder vorne sein, darf kommen. Auch unsere Gäste, Freunde, alle herzlich eingeladen. Ich möchte noch mit einer kurzen Geschichte schließen. Die ich mal so vor Jahren gelesen habe, ein Prediger, der auch ausgepowert, Burnout sagt man ja heute dazu, so eine Auszeit brauchte, sagt, ich muss raus, ich muss Gott begegnen. Er fuhr in die Berge, hatte da so eine einsame Hütte gehabt und las die Bibel, betete. Es zog ihn raus in die Natur, und er konnte nur das eine dort rufen und schreien zu Gott. Und er schrie, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir. Soll ich euch verraten, was passierte in den Bergen? Das ist ganz einfach. Er hörte das Echo. Und wie lautete das Echo? Mehr von dir. Seht ihr, wir schreien zu Gott und sagen, wir wollen mehr von dir. Und was sagt Gott? Mehr von dir. Bin ich wirklich? Dir ist mein Herz. Wir haben es heute Morgen gesungen, deshalb sage ich, ja, bin ich begeistert. Das war schon meine Predigt. Hier ist mein Herz, wir haben es gesagt. Und das dürft mir geben. Und deshalb feiern wir heute das Abendmahl als Siegesmahl. Als Siegesmahl über Not, Elend, Bedrückung. Und dürfen wissen, du darfst mehr von Gott haben. Und du darfst ihm alles geben. Lasst uns jetzt eine Zeit der Ruhe, der Stille, die ich dann mit einem Gebet abschließe.